Willkommen zum letzten Vortrag heute. Wir haben ein sehr interessantes Thema jetzt noch hier auf der Bühne, nämlich wird Droini uns einen Überblick geben, was Entwicklungen im Thema System.D sind, gerade Richtung irgendwie Immutable Systeme, Particle OS und einfach wie ein modernes Linux-System durch ja, die Nutzung von System.D aufgebaut sein kann. Droini hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, auch wenn nicht wirklich Entwicklungsenergie da jetzt groß reingesteckt ist, aber einfach ein guter, fundierter Überblick. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Stunde, den Vortrag zu lauschen und eine warme Runde Applaus für dich.
Ja, hallo. System.D kennen, denke ich, die meisten. Das Projekt beschreibt sich selbst als Basic Building Blocks for a Linux System und es ist auf sehr, sehr vielen Linux-Systemen drauf, wird aber oft nur als Init-System wahrgenommen, macht aber noch viele Dinge, die über die typischen Aufgaben eines Init-Systems hinausgehen. Und die Entwicklungen, die aktuellen Entwicklungen von System.D, die ich hier so ein bisschen beleuchten möchte, die gehen weit über das hinaus, was ein Init-System tut und die sollen Linux fundamental umgestalten, so wie es funktioniert. Ja, mein Talk ist in zwei Themenblöcke gegliedert, die aber fließend ineinander übergehen. Der erste Themenblock ist Particle OS. Das habe ich nicht selbst getestet, deshalb gebe ich hier nur einen konzeptionellen Überblick. Der zweite Themenblock ist Unprivileged System D-Endspawn. Das habe ich auch selbst getestet. Da werde ich sowohl das Konzept erläutern, als auch dann noch so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen, die ich damit beim Testen gesammelt habe, und einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstatus geben. Und dann fange ich auch direkt mit dem ersten Thema an, Particle OS. Das Projekt bezeichnet sich selbst als Fully Customizable Immutable Distribution. Das findet man auf diesem Git-Repository. Und das Konzept, auf dem das Ganze aufbaut, das stammt aus einem Blogpost von Leonard Pottering, Fitting Everything Together, von 2022. Im Prinzip geht es darum, dass System.D in den letzten Jahren viele Funktionen bekommen hat und Tools und Services. Und die Idee hier ist jetzt, dass man all diese Tools und Services kombiniert, um ja quasi ein bisschen eine neue Art von Linux-Distribution zu erschaffen. Und Particle OS ist das Projekt, was jetzt versucht, das wirklich umzusetzen. Particle OS ist ein Immutable OS-Image, beziehungsweise ein System für Immutable OS-Images. Und das Betriebssystem ist dabei komplett in dem Verzeichnis /user angesiedelt. Und dieses Verzeichnis ist dann auf einer eigenen Partition und diese Partition ist immutable. Das nutzt dann auch DMVarity, um zu garantieren, dass die Partition sich auch tatsächlich nicht ändert. Und dann kann man das Ganze mit UEFI Secure Boot verknüpfen. Das heißt, die UEFI-Firmware kann dann über die Boot-Trust-Chain garantieren, dass, wenn ich mein System hochgefahren habe, ich auch tatsächlich die /user-System-Partition gebootet habe, die ich booten wollte, und dass da auch die Daten drauf sind, die da drauf sein sollen, und dass das nicht verändert wurde, weder durch irgendein Versehen noch durch irgendeinen Angreifer, der versucht, mein System zu kompromittieren. Man braucht natürlich zusätzlich zu dem /user-Verzeichnis noch ein komplettes Root-Verzeichnis, weil man hat ja noch andere Verzeichnisse, wie zum Beispiel /etc. Und dieses Root-Verzeichnis wird weiterhin mutabel, also veränderbar sein, so wie das bisher auch ist. Das soll verschlüsselt sein mit Lux und die Schlüssel für die RootFS-Partition sollen dann automatisch im TPM2 gespeichert werden, sodass man das dann mit Secure Boot oder Measured Boot kombinieren kann und dann die Schlüssel vom TPM nur freigegeben werden, wenn tatsächlich die User-Partition korrekt gebootet wurde. Das RootFS enthält dann Konfigurationsdaten in /etc und State in /var und unter Umständen auch noch Nutzerdaten in /home. Aber die wirklich wichtigen Bestandteile vom Betriebssystem wie Binaries und Bibliotheken und sowas und Standardkonfiguration, das liegt alles in /user. Und ist immutabel. Sehr wichtig für PartikelOS sind auch Unified Kernel Images. Ein Unified Kernel Image enthält den Kernel, die Init RAM Disk und die Kernel Command Line. Und ein Unified Kernel Image kann direkt von UEFI gebootet werden. Und es kann signiert werden für Secure Boot. Das heißt, dann kann Secure Boot prüfen, dass mein Unified Kernel nicht modifiziert wurde und nicht kompromittiert wurde. Das ist an der Stelle relativ wichtig. Besonders wichtig ist, dass das die Initial RAM Disk enthält, denn es ist häufig auf Linux-Systemen, die keine Unified Kernel Images nutzen, so, wenn man Secure Boot nutzt, dann hat man zwar irgendwie den Kernel signiert und man hat die Systempartition verschlüsselt, aber man hat häufig noch die Initial RAM Disk, die quasi im Bootprozess dazwischen ist, unverschlüsselt und unsigniert, und die kann dann kompromittiert werden, was eigentlich den ganzen Sicherheitsprozess umgeht. Der Verity Root Hash von der /User-Partition, die ja auch immutable ist, der wird dann in der Kernel Command Line abgespeichert, und die Kernel Command Line wiederum liegt ja im Unified Kernel Image, was auch signiert ist und dann direkt von UEFI Boot überprüft wird. Und so kann das Unified Kernel Image beim Boot die User-Partition prüfen, und man hat eine komplette Trust Chain von der UEFI Firmware bis zu der User-Partition. Das heißt aber auch, immer wenn wir die /User-Partition anpassen wollen, also unser OS-Image verändern wollen und sei es nur wegen einem Update, brauchen wir natürlich ein neues Unified Kernel Image, was dann eben den neuen Hash von der User-Partition enthält. Also ist das Unified Kernel Image immer an die jeweilige User-Partition gebunden. PartikelOS sieht vor, dass Nutzer ihre eigenen OS-Images bauen können. Dafür gibt es das Tool MKOSI. Das ist im Prinzip ein Wrapper für DNF, APT, Pacman oder Zipper, und das nimmt eine deklarative Konfiguration als Eingabe. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne ein Fedora-Betriebssystem und ich hätte gerne diese Liste an Paketen auf meinem Betriebssystem installiert und diese Standardeinstellungen hätte ich gerne. Und dann geht MakeOSI vor, liest diese Konfiguration ein und würde in dem Fall dann DNF auswählen wegen Fedora, würde ein Disk-Image erstellen, wo all diese Packages installiert sind und die Konfigurationseinstellungen vorgenommen wurden. Und so kann ein Nutzer relativ einfach ein eigenes Image erstellen und kann das dann auch automatisch signieren lassen mit einem eigenen Schlüssel. Und dieser Schlüssel kann dann auch in das UEFI bzw. Für das Booten installiert werden, sodass man dann auch mit diesem selbstgebauten Image die Trust Chain nutzen kann. Wir wollen das Betriebssystem natürlich auch updaten. Dafür sieht PartikelOS AB-Updates bzw. AB-Partitioning vor. Das heißt, wir haben zwei Partitionen, eine Partition A und eine Partition B. Und die eine Partition ist jeweils die ältere Version, die andere die neuere Version. Und sagen wir mal, wir sind gerade auf Partition B und wir machen jetzt ein Update. Dann downloaden wir ein neues Image, installieren das in Partition A und wenn wir dann das System das nächste Mal neu starten, dann wird die neuere Partition A gewählt, die wir zuvor installiert haben für den Bootvorgang. Und wir nutzen dann die neuere Version. Und wenn beim Bootvorgang irgendwas schief geht und das System nicht starten kann, dann kann es automatisch einen Neustart machen und in die ältere Version zurückgehen, von der wir ja schon wissen, dass sie funktioniert, weil sie vorher schon erfolgreich verwendet wurde. Das heißt, wir haben einen automatischen Rollback-Mechanismus und dann kann man auch relativ schmerzfrei Auto-Updates machen und kann sicher sein, okay, es kann nicht viel schief gehen und wenn doch, dann geht er automatisch auf die vorherige Version zurück. Der Vorteil von diesen AB-Updates ist, dass es relativ einfach ist, weil man hat halt einfach zwei Partitionen und dadurch, dass man Partitionen hat und Block-Devices, kann man einfach DMVerity nutzen, um die Integrität dieser Block-Devices als ja, halt ein unveränderlicher Block an Bits sicherzustellen. Der Nachteil von dem Ansatz ist aber, man braucht für dieses OS-Image mehr als die doppelte Speicherbelegung von dem eigentlichen Inhalt, weil ich brauche ja zwei Partitionen mit fast dem gleichen Inhalt und ich muss mit einplanen, dass vielleicht mit einem Update mein Image ein bisschen größer wird, ein paar Megabyte oder vielleicht auch Gigabyte und muss dementsprechend ein bisschen Speicherplatz reservieren. Und deshalb habe ich halt mehr als die doppelte Belegung. Außerdem ist das Ganze relativ unflexibel, weil ich kann halt nur genau zwei Varianten von dem Betriebssystem auf meinem System installiert haben und keine dritte. Es gibt da ein alternatives Projekt, das heißt ComposeFS, das kommt so aus der Fedora bzw. Atomic Fedora-Ecke. Die versuchen so ein bisschen das Problem mit der doppelten Speicherbelegung und der mangelnden Flexibilität zu lösen und gleichzeitig die gleichen Sicherheitsgarantien zu erhalten. Hat aber jetzt erstmal nichts mit PartikelOS zu tun, ist aber trotzdem recht interessant. Der Installationsprozess vereinfacht, beziehungsweise verändert sich dadurch auch erheblich. Im einfachsten Fall kann ich einfach mit DD mein Disk-Image, was ich vorher mit MKOSI gebaut habe, auf meine Festplatte draufschreiben und dann das System booten. In nicht so einfachen Fällen müssen halt noch ein paar Schritte mehr gemacht werden, aber auch dafür gibt es Tooling, was das dann relativ simpel übernimmt. Und man hat auch eine konzeptionelle Änderung in dem Sinne, dass jetzt der Unterschied zwischen installiertem System, Installationsumgebung und Live-System praktisch wegfällt. Denn wenn ich ein installiertes System habe, dann habe ich da dieses Disk-Image als Partition drauf und ich kann jetzt einfach das als Installationsumgebung verwenden und davon ein neues System installieren, indem ich einfach eine Kopie von dem Disk-Image, was ich ja sowieso bei mir schon habe, mache und auch das auf einem anderen System installiere. Das heißt, das installierte System ist äquivalent zu einer Installationsumgebung und auch äquivalent zu einer zum Live-System, weil ein Live-System ist typischerweise einfach ein ISO, also auch quasi ein Block-Device, was ich wo drauf schreibe. Und genau das haben wir mit unserem Immutable Image hier auch. Es kommt ein neuer Schritt hinzu, das ist die Instanzierung. Also wenn ich mein System installiert habe, dann habe ich ja erstmal nur dieses OS-Image. Was ich nicht habe, ist mein Root-Dateisystem, was ja verschlüsselt sein soll und was mutabel ist. Und ich habe auch kein Home-Dateisystem und auch keinen verschlüsselten Swap oder ähnliches. Und deshalb wird beim ersten Booten dann automatisch, da stellt Systemd dann fest, hey, diese Partitionen, die fehlen ja. Und dann werden die Partitionen neu angelegt mit leerem Inhalt. Und die werden automatisch verschlüsselt, es werden automatisch neue Schlüssel angelegt und automatisch ins TPM reingespeichert, sodass ich dann quasi vollautomatisch all das, was noch fehlt, kriege und alles verschlüsselt und die Schlüssel sind auch nur lokal auf meinem Gerät in meinem TPM und sonst nirgendwo. Und ich habe auch die Möglichkeit, ein Factory Reset zu machen, indem ich einfach diese verschlüsselten Partitionen wieder lösche und die Schlüssel im TPM für die Partitionen auch lösche. Und wenn ich dann das nächste Mal boote, bin ich wieder an dem gleichen Punkt, als hätte ich das System gerade erst frisch installiert. SystemD HomeD ist ein weiteres Konzept von SystemD, was in PartikelOS integriert ist. Und die Idee dahinter ist quasi, dass man alle Nutzerdaten im Home-Verzeichnis beziehungsweise im Verzeichnis, was unter /home liegt, bündelt. Auch Metadaten, also so Dinge wie User-IDs, also das, was normalerweise in /etc/passwd oder /etc/group liegt, dass man das alles als Metadaten mit den Nutzerdaten bündelt. Und dann hat man da so ein Verzeichnis und wenn man sich einloggt, wird da der Teil der eigentlichen Nutzerdaten von SystemD dahin gemountet, wo er normalerweise bei Home-Verzeichnissen ist. Also aus Nutzersicht verändert sich nicht viel, aber ich habe dann den Vorteil, ich habe das alles an einem Ort und wenn ich den Nutzer-Account auf ein anderes System kopieren will, muss ich nur dieses Verzeichnis kopieren. Außerdem kann man dann dieses Verzeichnis des Nutzers auf eine eigene Partition packen und die mit Lux verschlüsseln, mit dem Login-Passwort des Nutzers zum Beispiel. Und da gibt es auch die Idee, dass man dann hergehen könnte und wenn das System in den Suspend geht, diese Schlüssel für die Nutzerpartition aus dem RAM löscht und vorher die Prozesse schlafen legt, sodass, wenn dann jemand hergeht und das Laptop in die Hände kriegt und versucht, die Schlüssel aus dem RAM auszulesen, die nicht da sind, wenn das Laptop im Suspend ist. Und wenn man dann aus dem Suspend wieder rausgeht, dann kommt halt die Login-Seite, wo man sich anmelden muss und da gibt der Nutzer wieder sein Passwort ein und dann kann der Schlüssel wieder in den RAM gelegt werden, die Daten können wieder entschlüsselt werden, es kann alles weiterlaufen. So die Idee. Sehr wichtig bei PartikelOS ist das Konzept von Modularität. Also wir haben dieses Immutable OS Image, aber manchmal will man vielleicht Anpassungen vornehmen, auch zur Laufzeit, was vielleicht so ein bisschen mit der Immutabilität in Konflikt geraten kann. Deshalb sind da verschiedene Konzepte vorgesehen, das auf verschiedenen Ebenen zu machen. All diese Konzepte haben gemeinsam, dass man trotzdem noch eine saubere Trennung zwischen Erweiterungen und OS hat. Zumindest in dem Sinne, dass man die Erweiterungen jederzeit wieder entfernen kann und das System quasi in dem gleichen Zustand ist, wie es war, bevor man diese Erweiterungen genutzt hat. Also man hat keine persistenten Veränderungen an dem OS-Image vorgenommen. Der erste Mechanismus dafür ist SystemD SysExt. Da hat man immutables User- und Opt-Verzeichnis in einem Extension-Image, also man hat ein eigenes Disk-Image mit diesen Verzeichnissen und diese Verzeichnisse werden dann per OverlayFS über das OS-Image vom Host-System drüber gemountet und dadurch kann man quasi das Host-OS-Image durch zusätzliche Binaries oder Bibliotheken oder ähnliches erweitern. Das hat eine relativ starke Integration ins Host-Betriebssystem und dieses Extension-Image ist dann auch abhängig vom Host-Image, weil da zum Beispiel irgendwelche Binaries drin sind, die vielleicht Abhängigkeiten haben auf Bibliotheken in meinem Host-Image. Das heißt, die beiden Images sollten irgendwie parallel zueinander gebaut werden, sollten die gleichen Versionen nutzen und wenn ich ein Update mache, sollte ich auch immer beide gleichzeitig updaten. SystemD.conf.ext ist wie SystemD.sys.ext, aber für das Verzeichnis /etc, also die Konfiguration. Der nächste modulare Teil sind Portable Services. Das sind mehr oder weniger normale SystemD-Dienste, die aber ein eigenes immutables Disk-Image haben, was auch wieder ein /User-Verzeichnis hat. Und ein weiterer Unterschied zu normalen Diensten ist, dass die standardmäßig gesandboxed sind, also Sandboxing ist hier Opt-out und nicht Opt-in, aber man kann es auch abschalten, die können auch privilegiert laufen, wenn man das möchte. Die sind teilweise ins Host-System integriert, weil sie in der Regel dann immer noch irgendwelche APIs und Schnittstellen bereitstellen, die dann wieder von anderen Komponenten im Betriebssystem konsumiert werden könnten, aber sie sind doch auch relativ unabhängig vom OS-Image, weil sie können halt quasi ihr eigenes Betriebssystem in diesem eigenen Disk-Image drin haben. Der letzte Punkt sind Apps, ja, also die Anwendungen, die halt vom Nutzer verwendet werden. da ist vorgesehen, dass man das dann zum Beispiel mit Flatpak und OCI-Containern macht, also auf Desktop-Systemen Flatpak und auf Servern OCI-Container, einfach weil das schon relativ etabliert ist. Der Nachteil ist, die Technologien haben heute noch nicht die gleichen Integritätsgarantien wie das ganze Disk-Image DM-Verity-Zeugs, was Systemd da versucht zu machen. Die Apps sind effektiv gar nicht ins Betriebssystem integriert, weil sie nicht Teil des Betriebssystems sind. Sie sind eben nur Anwendungen, die quasi die APIs des Betriebssystems konsumieren, aber keine APIs für das Betriebssystem anbieten. Und die sind auch komplett unabhängig vom OS-Image. Das ganze Zeugs, was Systemd da macht, versucht so ein bisschen so ein gemeinsames Speicherformat zu nutzen, und zwar nennt sich das Discoverable Disk Images. Das ist so ein spezielles Format, Partitionsformat quasi von den Disk Images, die verwendet werden. Disk Images mit Dateisystem haben generell den Vorteil, dass man sie einfach so als Datei nehmen kann und mit dem Kernel mounten kann, und dann kann man direkt darauf arbeiten. Man kann so ein Disk-Image sehr leicht durch DM-Verity schützen und damit überall, wo man das verwendet, das quasi im ganzen Stack schützen. Dann gibt es noch so ein neueres Konzept, das nennt sich Mount-Stacks, kurz M-Stack, für Systemd-Endspawn-Container und Systemd-Services. Das führt das Konzept noch mal ein bisschen weiter. Da hat man dann so ein Verzeichnis mit mehreren Unterverzeichnissen, wo mehrere Disk-Images drin sein können. Und je nachdem, wie die angeordnet sind, werden die dann mit Overlay gemountet übereinander. Und man kann damit quasi so ein bisschen so ähnlich, wie man das von OCI-Containern kennt, so einen gelayerten Ansatz haben, aber halt nicht mit TAR, sondern mit Disk-Images. Systemd setzt auch auf Containers und VMs. Für Container wird Systemd Endspawn verwendet und für VMs Systemd VMspawn. Alle Konzepte, die ich zuvor besprochen habe, sind quasi rekursiv anwendbar auf Container und VMs, also das ganze Zeug mit den Disk-Images und so und mit der Integrität. Das kann man alles auch auf die VMs und Container anwenden. Das heißt, man kann dann eine komplette Trust-Chain vom Host-System bzw. der Firmware meines Laptops bis zu den Apps im Gastsystem haben. Und wenn man irgendwie einen Anwendungsfall hat, wo man vielleicht ein System braucht, was nicht immutable ist, was man verändern kann, dann kann man zum Beispiel einen Container nehmen, der mutable ist, und kann das da drin laufen lassen und muss dafür nicht ein mutable Host-System haben. Systemd Endspawn ist, wie schon erwähnt, die Container Engine von Systemd. Das ist natürlich in Systemd integriert. Das heißt vor allem, dass Systemd Endspawn und eine Systemd Instanz, die in einem Endspawn Container läuft, dass die gegenseitig aufeinander zugeschnitten sind, und dafür gibt es dieses Container Interface, wo quasi Systemd definiert, welche Erwartungen es an einen Container hat, in dem es ausgeführt werden soll, und Systemd Endspawn implementiert dieses Container Interface, und dadurch ist es recht gut dafür geeignet, Systemd-Services laufen zu lassen. Es gibt dann noch den Befehl MeshenCTL und den dazugehörigen Service MeshenD, die verwalten Container und VMs von Systemd. Und MeshenCTL kann zum Beispiel mit der Systemd-Instanz in einem Container interagieren. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine Login-Shell in dem und dem Container, und dann geht MeshenCTL her und sagt dem Systemd, hey, erzeug mal eine Login-Session für den und den User-Account, und dann geht das Systemd in dem Container her, erzeugt diese Login-Session, spawnt da eine Shell, startet irgendwie eine User-Instanz für den User der Login-Session in dem Container und dann kriege ich auf meinem Host-System quasi diese Verbindung zu der Shell durchgereicht, ohne dass ich da irgendwie in dem Container erst SSH installieren muss und dann übers Netzwerk mich mit dem SSH verbinden muss. Das ist auch es ist ein Unterschied zu anderen Container-Engines, die dann häufig einfach eine Shell spawnen und als ein bestimmter User, aber halt nicht mit Systemd kommunizieren und dann keine Login-Session starten und alles, was vielleicht dazugehört. So, jetzt sind wir auch schon beim zweiten Themenblock angekommen, das ist Unprivileged Systemd Endspawn. Das ist quasi wie normales Systemd Endspawn, nur dass normales Systemd Endspawn von einem privilegierten Nutzer, also typischerweise dem Root-Nutzer, ausgeführt werden muss, um einen Container erzeugen zu können. Und die Idee von Unprivileged Systemd Endspawn ist, dass auch ein unprivilegierter Nutzer einen Container erzeugen kann und benutzen kann. Das ist vergleichbar mit unprivilegierten LXC-Containern und rootless OCI-Containern, also rootless Docker oder rootless Podman. Und wenn ich schon in der Lage bin, mit wenigen oder gar keinen Privilegien einen Container zu erschaffen, dann kann ich mir das natürlich auch zunutze machen, um Nested-Container zu erzeugen. Und auch das versucht Systemd, also dass, wenn ich einen Container habe, dass ich in diesem Container dann wiederum Container erstellen kann. Im Extremfall könnte man dann einen unprivilegierten Container haben und ich möchte in diesem unprivilegierten Container wieder einen weiteren unprivilegierten Container haben und da vielleicht noch einen drin, das könnte man dann beliebig weitertreiben. Um das, was im Folgenden kommt, zu verstehen, muss ich jetzt erstmal User Namespaces erklären. Das ist ein Konzept, was im Kernel implementiert ist, im Linux-Kernel. Jedes Linux-System hat mindestens einen User Namespace. Das ist der User Namespace, in dem das gesamte Host-Betriebssystem läuft. In diesem User Namespace hat man 2 hoch 32 User-IDs und Group-IDs. Und ich kann jetzt einen neuen User Namespace in diesem Host User Namespace erzeugen. Also der äußere Kasten, den man da sieht, das ist der Host User Namespace und der innere Kasten, das ist dann ein User Namespace, den ich selbst erzeugt habe. Und User Namespaces können ein Mapping vornehmen von UIDs. Also ich kann jetzt quasi sagen, okay, ich möchte dann, dass die UID 0 in meinem User Namespace, also in meinem Container, auf die UID 3 auf dem Host-System gemappt ist. Das heißt, wenn ich dann einen Prozess in dem Container habe und dieser Prozess sich selbst als UID 0 sieht und quasi als Root-Nutzer, dann ist der Prozess in Wirklichkeit auf dem Host-System aber nur UID 3 und ist nicht der Root-Nutzer und hat keine echten Privilegien. Und ich kann dann natürlich in diesem User Namespace wieder einen weiteren User Namespace erzeugen, wo wir dann wieder bei Nested Containern wären, der wieder ein anderes Mapping hat. Der kann natürlich nur ein Mapping nutzen, was auch in dem äußeren User Namespace verfügbar ist. Und dann haben wir hier noch diese 2 hoch 16. Die ist auch noch recht wichtig, denn typischerweise will man, dass ein Container mindestens 2 hoch 16 UIDs hat. 2 hoch 16 ist das, was POSIX vorschreibt als quasi Mindestanzahl für ein POSIX-System. Ja, und das hat dann noch so ein paar Gründe, warum man das idealerweise haben möchte. Um unprivilegierte bzw. rootless Container zu implementieren, wird konventionell ein Konzept namens SubUID und SubGID verwendet. Das bedeutet, ich weise den User-Accounts auf dem Host-Betriebssystem persistent gewisse UID- und GID-Bereiche zu, die idealerweise auch nicht überlappend sind. Und das Ganze wird typischerweise in den Dateien etc-sub-UID und etc-sub-GID gemacht und das sieht dann beispielsweise so aus. Ich habe hier drei Spalten. Die erste Spalte ist der Nutzername, die zweite Spalte ist die erste ID in dem ID-Bereich, die dieser Nutzer hat und die dritte Spalte ist die Anzahl an IDs, die dieser Nutzer hat. Und das sind genau die IDs, die nach dieser ersten ID dann kommen. Hier steht diese 65.000. Das sind einfach genau die 2 hoch 16 IDs, die man da haben möchte. Und ja, so sieht dann halt so eine typische Konfiguration aus, wo jeder Nutzer standardmäßig diese 2 hoch 16 IDs hat, aber halt aufeinanderfolgend und möglichst nicht überlappend. Dieses Sub-UID und Sub-GID-Konzept hat aber auch gewisse Nachteile. Zum einen, es ist persistent. Ist aus verschiedenen Gründen suboptimal. Zum einen, ich habe halt maximal 2 hoch 32 IDs. Das klingt nicht so viel. Das klingt erstmal recht viel, ist aber genauso viel wie bei IPv4-Adressen. Da hat man dann auch irgendwann festgestellt, ja, so viel ist das eigentlich gar nicht. Und wenn man jetzt bedenkt, ich möchte für jeden Container 2 hoch 16 haben und das Ganze soll nicht überlappend sein, dann bleiben eigentlich nur noch 2 hoch 16 Container über. Aber auch das ist nicht richtig, denn dann gibt es noch gewisse Bereiche, die idealerweise nicht verwendet werden sollten, weil es da Probleme gibt oder die für andere Dinge reserviert sind. Und im Endeffekt bleiben dann halt doch noch irgendwie deutlich weniger IDs über, die man nutzen kann. Und wenn man dann vielleicht viel automatisiert oder verrückte Dinge tut, dann ist es durchaus realistisch möglich, dass man das ausreizt und das Limit erreicht. Zum anderen werden die UIDs und GIDs halt, wenn ich als ein Prozess mit einer gewissen UID eine Datei erstelle und abspeichere, werden in den Metadaten der Datei die UID und die GID des Benutzers gespeichert. Das heißt, das ist persistent in all meinen Dateien drin. Und wenn ich dann zum Beispiel Backups von den Dateien mache, ist auch in diesen Backups die UIDs und GIDs drin. Und wenn ich die wieder herstelle, habe ich die wieder. Wenn ich jetzt hergehen will und ich will Daten von einem Container, von einem System auf ein anderes transferieren, dann muss ich dabei mitbedenken, dass ja diese Daten an diese UIDs gebunden sind und ich muss gucken, ob dieser ID-Bereich überhaupt auf dem anderen System frei ist. Ich muss idealerweise auch irgendwie die Informationen aus /etc sub-UID und sub-GID mittransferieren, weil da ja encodiert ist, welche Bereiche ich überhaupt für den Container oder den Nutzer verwendet habe. Und das sind alles so Dinge, die das Leben nicht unmöglich machen, aber schon ein bisschen nervig werden können, wenn man das übertreibt. Außerdem benötigt man für das Sub-UID und Sub-GID-Konzept Set-UID-Tools, nämlich New-UID-Map und New-GID-Map. Die werden eben benötigt, um diese ID-Bereiche für den unprivilegierten Nutzer zu allokieren und dann in den User-Namespace reinzumounten. Und Set-UID-Binaries sind halt sicherheitstechnisch nicht so toll. Eine Lösung für dieses Persistenzproblem ist, dass man halt nicht die ID-Bereiche persistent zuweist, sondern nur temporär zuweist. Da würde man dann, wenn man einen Container erstellt, einfach temporär einen unbenutzten ID-Bereich allokieren und diesem Container zuweisen. Dann muss man aber natürlich noch irgendwie das Problem mit den Dateimetadaten lösen. Dafür gibt es ID-Map-Mounts. Das ist ein Konzept im Linux-Kernel. Dabei sagt man dem Linux-Kernel, dass er die tatsächlichen IDs, die in den Metadaten abgespeichert sind, übersetzen soll in andere IDs und dann halt möglichst die IDs, die ich aktuell in meinem Container tatsächlich verwende. Das heißt, ich kann in meinen Daten immer die gleichen IDs gespeichert haben, aber jedes Mal, wenn ich meinen Container starte, mappe ich das in einen anderen ID-Bereich rein und kann ohne Overhead den Container immer in einem anderen ID-Bereich verwenden. Und wenn der Container wieder beendet wird, wird dieser ID-Bereich wieder freigegeben und kann danach für einen anderen Container recycelt werden. Und ich habe den ID-Bereich nur dann reserviert, wenn er wirklich benutzt wird. Und wenn er nicht benutzt wird, ist er auch nicht reserviert. Das Problem hier ist aber, beide Operationen, also das Allokieren von so einem temporären ID-Bereich und das Durchführen von ID-Map-Mounts, sind privilegierte Operationen. Das heißt, bisher kann das nur von privilegierten Containern verwendet werden. Und Systemd versucht es zu lösen durch zwei Services. Der erste ist SystemD NS Resource D Service. Der kümmert sich eben um die Allokierung von diesen temporären ID-Bereichen und weist diese ID-Bereiche dann einem von dem Nutzer bereitgestellten unprivilegierten User-Namespace zu. Zusätzlich wird so eine BPF-LSM-based Policy verwendet, um Schreibzugriffe auf Schreibzugriffe auf nicht erlaubte Dateisysteme zu verhindern. Das braucht man deshalb, weil der Nutzer könnte halt sonst einfach sich so einen ID-Bereich allokieren, könnte dann in den /temp-Ordner zum Beispiel ein setuid-Binary schreiben, könnte danach den Container wieder beenden und der ID-Bereich würde wieder freigegeben werden. Dann könnte der Nutzer aber noch das setuid-Binary ausführen, um quasi persistenten Zugriff auf diesen ID-Bereich zu erhalten. Und das will man dadurch verhindern. Zusätzlich erstellt der Service noch Virtual Ethernet Device Pairs für Container Networking. Und es gibt die Option, weitere ID-Bereiche für die Verwendung von Nested-Containern zu reservieren. Dieser Service kann auch von Systemd-Diensten verwendet werden, um eine einzelne temporäre ID zu allokieren, die dann temporär für einen Systemd-Dienst verwendet wird. Der andere Service ist Systemd-MountFSD, der kümmert sich um das um die ID-Map-Mounts. Und zwar definiert Systemd dafür eine sogenannte Forein-ID-Bereich. Das heißt, es ist ein fest definierter Bereich von 2 hoch 16 IDs. Es ist immer der gleiche Bereich. Und der wird dann immer gemappt von diesem Service in den Bereich, den ich gerade temporär in meinem User-Namespace nutze. Und dann kann ich halt meinen Container in diesem Bereich auf der Platte haben und zur Laufzeit werden die dann immer in was anderes gemappt, je nachdem welche Range ich gerade nutze. Wenn ich diesen MountFSD-Service nutze, um so ein Dateisystem zu allokieren, dann wird das Dateisystem automatisch für NS Resource D freigegeben, dass ich dann Schreibzugriff darauf habe und das nicht mehr blockiert wird. Und dann kann ich das auch für meinen Container verwenden. Eine weitere Sache, die MountFSD macht, ist, zumindest theoretisch macht, man kann damit unprivilegierte Disk-Image-Mounts durchführen, aber weil das Mounten von unvertrauenswürdigen Block-Devices generell ein Sicherheitsproblem im Linux-Kernel ist. Deshalb ist das Ganze mit gewissen Einschränkungen verbunden. Und zwar muss man entweder das Image in einem quasi festgelegten, von Root kontrollierten Verzeichnis wie /var/lib/machines liegen haben. Das habe ich ausprobiert. Und trotzdem wollte Polkit mein Passwort haben, also mein Root-Passwort, damit ich dieses Image dann verwenden kann. Da habe ich dann auch einen GitHub-Thread zu gefunden, dass man das irgendwie dann noch trotzdem begrenzt eingeschränkt hat, weil man da Sicherheitsbedenken hatte. Und selbst wenn ich dann das Passwort eingebe, meckert Nspawn, dass es Schreibzugriff auf das Verzeichnis, wo das Disk-Image drin liegt, erwartet. Also das ist alles noch nicht so richtig fertig integriert und funktionsfähig. Mit den Unprivileged Disk Image Mounting. Die andere Möglichkeit ist, das Image ist durch DMVerity geschützt, sodass es immutable und unveränderbar ist. Und die Signatur für dieses Image muss dann an einem privilegierten Ort abgelegt sein, sodass das Image quasi von Root erst freigegeben werden muss, damit ich das benutzen kann. Also beide Konzepte zielen so ein bisschen darauf ab, der Root-Nutzer muss dieses Image erst freigeben, erst dann kann ich es verwenden, damit halt nicht jemand ein bösartiges Image bauen kann, das dann mounten kann und dadurch Sicherheitslücken im Kernel ausnutzen kann. Beide Services sind in Systemd Nspawn integriert, um die Verwendung von Unprivileged Systemd Nspawn zu ermöglichen. wenn man das Ganze jetzt nutzen will, muss man erstmal mit dem Systemd-Tool importctl hier diesen Befehl --user pull-tar oder import-tar ausführen und dann kann man ein tar-Verzeichnis als Parameter angeben, was dann gedownload oder entpackt wird. Da wird dann automatisch so ein Verzeichnis mit einer Vorein-UID-Range angelegt. Da wird der gesamte Inhalt von dem tar-Verzeichnis, also das tar-Verzeichnis enthält dann halt ein Betriebssystem-Image, das wird da rein entpackt und dann habe ich mein Betriebssystem als Verzeichnisbaum in dieser Vorein-UID-Range und dann kann ich da systemd-nspawn als unprivilegierter Nutzer drauf anwenden und habe dann tatsächlich einen unprivilegierten systemd-nspawn-Container. Die Integration von systemd-nspawn und diesen Services ist aber noch nicht so ganz vollständig. Das betrifft vor allem auch Nested Container, denn es gibt da diese Flag --private-users-delegate, die eigentlich Nested Container ermöglichen soll. Was die macht, ist, die sagt dann NS-Resource-D, dass noch entsprechend der Zahl, die ich angegeben habe, weitere 2 hoch 16er ID-Bereiche für Nested Container allokiert werden sollen. Und es wird das NS-Resource-D-Socket in den Container reingemountet, sodass dann eine systemd-nspawn-Instanz in dem Container mit dem NS-Resource-D-Socket reden kann, um diese delegierten ID-Bereiche zu nehmen, um daraus einen Nested-Container zu erzeugen. Das ist die Theorie. Ich habe das probiert mit dieser Flag und wollte dann in dem Container einen Nested-Container erzeugen. Es hat nicht funktioniert und dann habe ich irgendwann auf Mastodon so einen Post von einem der Systemd-Entwickler gefunden, der halt gesagt hat, dass er das implementiert hat, aber dass das noch unvollständig ist und dass die Integration in systemd-nspawn noch nicht abgeschlossen ist und dass das hoffentlich im nächsten systemd-Release passieren soll. Was funktioniert bisher? Der eben beschriebene Workflow mit, ich mache importctl mit einem tarball und ruft dann auf dem erstellten Verzeichnis systemd-nspawn aus. Das hat bei mir funktioniert, aber auch nur, wenn ich das mit diesem Vorein-ID-Bereich mache, was dann halt importctl für mich macht. Das mit den Disk-Images hat, wie schon erwähnt, nicht so wirklich funktioniert. Was halt auch daran liegt, dass das mit den Disk-Images eigentlich ein Sicherheitsproblem an sich ist. Außerdem funktionieren viele nspawn-Funktionalitäten nicht mit unprivilegiertem nspawn. Was da für mich recht auffällig und wichtig war, sind zusätzliche Bindmounts. Wenn ich Container nutze, dann mounte ich ganz gerne auch noch irgendwelche zusätzlichen Verzeichnisse in meinen Container rein, um die dann zu benutzen. Zumal, wenn ich halt irgendwie mein Container-Image selbst immutable habe, will ich ja irgendwo meine persistenten Daten abspeichern. Vielleicht habe ich da den Workflow noch nicht ganz durchblickt, aber ich hätte da gerne Bindmounts und die funktionieren noch nicht scheinbar. Und ich sehe auch nichts in diesem Konzept, was irgendwie zulassen würde, dass man Bindmounts machen kann, unprivilegiert. Wenn man sich jetzt in dieses Thema selbst mal reinlesen möchte, stellt man schnell fest, dass die Dokumentation bisschen mangelhaft ist. Die Dokumentation bei systemd sind generell in erster Linie Manpages, aber viele der neueren Funktionen, die ich gerade erwähnt habe für systemd-nspawn, sind noch undokumentiert oder nur so halb dokumentiert. Teilweise sind die Manpages auch veraltet und sagen Dinge, die nicht so ganz stimmen oder mal gestimmt haben, aber jetzt nicht mehr. Und so die für mich besten Möglichkeiten, da an Informationen zu kommen, waren zum einen durch den systemd-changelog zu wühlen und in den Release-Informationen zu gucken. Die findet man zum Beispiel hier bei dem Link. Eine andere Möglichkeit, was sehr, sehr hilfreich war, waren die Mastodon-Posts von Leonard Pottering und auch der ein oder andere Blogpost ist da nützlich. aber vor allem die Mastodon-Posts. Da werden sehr, sehr viele interessante Dinge erzählt, die man sonst nirgendwo findet. Das oberste ist der Link zu Potterings Blog und das untere zu Potterings Mastodon. Und manchmal, in extremen Fällen, muss man sich dann auch durch irgendwelche GitHub-Issues und Pull-Request-Diskussionen durchwühlen, um dann irgendwo eine Zeile zu lesen, wo dann erklärt wird, warum es noch nicht funktioniert oder was man vielleicht ändern muss, damit es funktioniert. Also es ist alles noch in Entwicklung. Es funktioniert so minimal Proof-of-Concept-mäßig. Interessanterweise sind diese ganzen Funktionen schon in den neuesten Systemd-Releases drin und auch schon auf Distributionen wie Arch Linux verfügbar, aber funktionieren halt nur so halb, weil sie nur so halb implementiert sind. Ich hoffe, dass dann in den nächsten Jahren das fertig umgesetzt wird und dann hoffentlich irgendwann nutzbar ist. Ja, damit wäre ich am Ende. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, Joini, für diese doch umfängliche und tiefgehende Dokumentation, Vorstellung von dem State of Systemd. Bestimmt hat das Publikum Fragen und ist super neugierig. Jetzt ist genau der richtige Moment, um welche zu fragen. Hier vorne direkt einmal. Bitte denkt daran, direkt ins Mikrofon reinzusprechen, damit man das gut hört.
Hallo. Ja, interessanter Vortrag, danke. Du hast das Prinzip mit SubUID und SubPID vorgestellt. Das kenne ich aus dem Bereich Unprivileged Container bei Podman. Jetzt habe ich auch rausgehört, man könnte das auch parallel verwenden auf einem System, also Ansporn Container und Podman Container. Das beißt sich nicht, oder?
Sollte sich, glaube ich, nicht beißen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich absprechen, was die ID-Bereiche angeht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die das nicht tun, dass man dann zufällig Überlappungen kriegen kann.
Weil für einen User ist ja dieser Bereich immer gleich definiert und das würde dann für beide gelten.
Nee, weil Systemd nutzt das nicht. Systemd nutzt Sub-UIDs und Sub-GIDs nicht.
Aber die Endspawn-Container nutzen das, oder?
Nein. Die nutzen diesen Systemd NS-Resource-D Service.
Okay. Das hörte sich gerade so an. Sorry, dann habe ich es einfach falsch.
Nee, also das ist, okay, sorry, das ist genau das Konzept von Systemd, das eben nicht zu benutzen und stattdessen diesen NS-Resource-D Service zu nutzen, der das nicht braucht, weil der mit einem anderen Mechanismus temporär ID-Ranges allokiert und bereitstellt.
Weitere Fragen?
Ich habe noch eine Frage zum ersten Teil des Vortrags, vor allem was das A-Beat-Partitioning angeht. Heißt das, ich muss für jedes Update neu starten? Genauso auch für die SysExt-Erweiterungen muss ich dann für jede Änderung an dem System einmal rebooten, um das zu applyen? Oder gibt es da einen Mechanismus rundherum?
Ich glaube für SysExt-Erweiterungen nicht. Zumindest habe ich das so verstanden, dass das mit eine Idee dahinter ist, dass man das nicht machen muss. Aber ja, für ein Update von dem OS-Image selbst müsstest du neu starten. Wenn du das nicht willst, musst du halt eine von diesen Erweiterungen nutzen oder einen Container, sei es ein Systemd-Endspawn-Container oder Flatpak oder was auch immer. Halt irgendwas, was nicht dein OS-Image ist, für das OS-Image selbst, wenn du das updaten willst, musst du neu starten.
Perfekt. Nächste Frage hier.
Du hattest ja erwähnt bei den ID-Ranges im Container, dass das Problem ist, ne, ich kopiere dann den Container auf ein anderes System und da sind aber immer noch die zufällig gewählten ID-Ranges in den Dateien als Owner und so drin. Und die Lösung ist ja, dass mit diesen foreign ID-Ranges, die dann gemappt werden, dynamisch, ist denn diese foreign ID-Range irgendwie standardisiert, dass das ein fixes Set an 2 hoch 16 IDs ist, weil ansonsten habe ich ja die gleiche Problematik. Und die dann noch drauf folgende Frage wäre, dann bräuchte ich ja aber so eine Foreign ID Range pro User, der irgendwie Container benutzen will oder so. Ansonsten könnte ja quasi ich da eben in einem Container eine Datei anlegen und dann hat die irgendwie eine UID, die irgendwie auch potenziell zu Dateien von einem anderen User passt oder so.
Also die For-Ein-UID-Range, die ist fest definiert und die ist fix und die ist auch für alle User gleich. Also das ist eine globale statische Range, die auf allen Systemen identisch ist. Also wenn man das irgendwie rüberkopiert, hat man da keine Probleme, weil das garantiert immer das Gleiche ist. Dass Nutzer nicht gegenseitig sich da reinschreiben können, wird dadurch abgesichert, dass dieser Mount FSD-Service, wenn ich ihm sage, er soll mir jetzt so ein Dateisystem in dieser, was diese Range nutzt, soll er mir mounten, dann prüft er, ob das Parent-Verzeichnis von diesem Dateisystem, ob das mir selbst gehört. Und nur wenn das mir selbst gehört, dann lässt er mich das mounten. Wenn es jemand anderen gehören würde, dürfte ich das gar nicht mounten.
Weitere Fragen?
Genau, ich hatte einen Kommentar noch zu dem Neustart. Es ist zwar noch nicht integriert, aber wenn du die neue Partition unter /newroot mountest, kannst du mit einem Soft Reboot neu starten und Dinge, die den File Descriptor Store nutzen, können dadurch State persistenten oder halt sozusagen einfach die ganze Zeit weiterlaufen. Das Journal D macht es zum Beispiel. Meine Frage wäre an dich, du hattest es ganz kurz angesprochen, die M-Stacks, die jetzt, ich glaube, in 2.60 neu dazugekommen sind, auch unter anderem mit Import Control Pull OCI. Hast du damit schon Erfahrung gesammelt oder das ausprobieren können?
Bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das ausprobiert habe. Kann sein. Ob es funktioniert hat, weiß ich auch nicht mehr. Also generell, es gibt da für das Import-CTL gibt es mehrere Flags für verschiedene Dinge, die man importieren kann. Und wenn ich mich recht entsinne, hat es mit manchen Kommandos funktioniert und mit anderen nicht. Also im Zweifelsfall wäre mein Tipp da einfach mal durchprobieren und gucken, was klappt und was nicht. Eins hat auf jeden Fall geklappt.
Gut, weitere Fragen?
Ja, hallo, danke für deinen Talk. Ich beschäftige mich noch nicht lang mit Containern. Ist das jetzt eine Systemd-Variante, noch eine Container-Plattform oder eine Möglichkeit, Container zu erzeugen, bereitzustellen? Oder was erreicht man mit Nspawn? Oder was wird versucht, mit Nspawn zu lösen?
Ja, es ist quasi noch eine weitere Container-Engine, die halt die Idee verfolgt, relativ gut in Systemd integriert zu sein. Diese ganzen Konzepte von Systemd und PartikelOS von Haus aus zu integrieren und zu verwenden und diese temporär allokierten ID-Bereiche. Das hat Vor- und Nachteile gegenüber anderen Container-Engines. Ich finde das Konzept relativ interessant, aber momentan ist es noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, dass ich da jetzt das voll nutzen würde. Und ja, ich warte da einfach noch mal ein bisschen ab.
Gut, nächste Frage.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine weniger technische Frage. Das PartikelOS, das hast du ja selber nicht ausprobiert, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das Konzept 2022 vorgestellt. Wie hat sich das denn entwickelt? Ist das was, das irgendwie fliegt, oder ist das eher so ein Konzept, das sich jetzt nicht mehr weiterentwickelt hat in den letzten Jahren? Was kann man da erwarten? Lohnt sich das auszuprobieren?
Also ich habe vorhin mal geguckt. Ich glaube, der erste Commit von dem PartikelOS war dann 2023. Also es ist danach dieser Vorstellung von dem Konzept, hat sich das angefangen zu entwickeln. Und es ist, glaube ich, momentan in aktiver Entwicklung. Leonard Pottering hat zusammen mit ein paar anderen Entwicklern, die daran arbeiten, glaube ich, vor einer Weile ein eigenes Startup namens Immutable irgendwie gegründet. Ich glaube, die versuchen daran zu arbeiten. Also ich denke, das ist in sehr aktiver Entwicklung und würde auch davon ausgehen, dass sich da demnächst was tut.
Eine Frage bezüglich dieser nicht statischen ID-Mappings, weil die meisten Container-Apps sind ja schön gut, aber irgendwo werden die Dinge halt erst interessant, wenn die einen persistenten Kontext haben und ich kann die Dinger neu starten und meine Daten sind nach dem Neustart noch da. Und wenn ich jetzt diese ID-Mappings nicht mehr konsistent habe über Reboots oder über Neustarts der Container, wie überleben meine persistenten Volumes das?
Naja, da kommen dann halt die ID-Map-Mounts ins Spiel. Also durch die ID-Map-Mounts kann ich im Betrieb andere IDs benutzen, als tatsächlich auf der Festplatte abgespeichert sind. Und das heißt, auf der Festplatte sind immer die gleichen IDs abgespeichert, aber jedes Mal, wenn ich den Container starte, nutze ich einen anderen ID-Bereich, aber ich muss auch nicht auf der Festplatte irgendwie jedes Mal die IDs umändern, weil das durch das ID-Map-Mounting quasi live vom Kernel einfach hin und her übersetzt wird. Also auf der Festplatte ist es quasi immer der gleiche ID-Bereich und der ändert sich auch nicht. Und mit den voreinen IDs ist es sowieso dieser statische Bereich, der global überall identisch ist. Der Unterschied besteht nur zur Laufzeit und nur für die laufenden Prozesse. Sobald ich den PC abschalte, ist nichts von diesen Laufzeitdingen, die da passiert sind, persistent. Aber die Dateien, die existieren natürlich und die haben auch unterschiedliche IDs innerhalb dieses voreinen UID-Bereichs.
Nächste Frage bitte.
Ja, Particle OS basiert ja auf irgendeiner anderen Distro für die Pakete. Weißt du, wie gut da Integration mit nicht so System-D-artigen Distros wie irgendwie Debian oder so, wie gut das funktioniert? Also ich glaube, es ist meistens Arch, was man da nutzt, aber ich weiß nicht, wie der Status da ist.
Soweit ich weiß, unterstützt Particle OS ganz offiziell Debian, Arch Linux, Fedora und OpenSUSE. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube, das sind so die offiziell unterstützt werden. Vielleicht werden es in Zukunft noch mehr.
Okay.
Gut, ich würde eine letzte Frage anschließen. Danach vielleicht noch einfach Fachgespräch nach dem Talk. Gibt es noch eine letzte Frage in der großen Runde? Nicht schüchtern sein. Gut, wenn dem nicht so ist, dann danke ich dir, Joini, noch einmal ganz, ganz, ganz herzlich für den Vortrag. Es war super informativ. Bitte noch einmal eine große Runde Applaus für Joini. Applaus